Der Titel dieser Predigt ist: Wer ist weise und verständig unter euch? Wagen wir heute mal einen Blick ganz weit zurück in die Vergangenheit. In unserer Gesellschaft werden geschichtliche Tatsachen ja weitgehend ignoriert, vor allem beim heranwachsenden Teil unserer Mitmenschen. Und daraus resultiert ein nicht geringer Prozentsatz an Unwissenheit und recht fataler Unkenntnis realer Zusammenhänge. Noch nie hatten wir so viel gute technische Informationsmöglichkeiten und doch hat sich nie so großes Desinteresse an fundamentalen Fakten so auffällig gezeigt wie jetzt. Und man kann und man muss wohl diesen Umstand auch so sehen, diese Ignoranz gegenüber historisch essentiellen Gegebenheiten bildet aber auch klar die unaufhaltsame Abwärtsentwicklung der Menschheit ab, als Folge ihrer fortschreitenden Degeneration seit Jahrtausenden. Wobei gleichzeitig, und das ist ja die pathologische Konsequenz davon, sich jede neue Generation intelligenter vorkommt und reifer und klüger, ja sogar weiser als alle vor ihr. Und recht betrachtet stimmt das sogar. Das lässt sich gut aus dem Wort Gottes beweisen. Aus eben diesem Grund betrachten wir heute ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Und wer immer dieses Schmuckstück des Gotteswortes aufnahmebereit in sein Herz wirken lässt, der kann nicht umhin, es immer wieder mit großem Gewinn zur Hand zu nehmen, und er wird es mit der Zeit immer höher achten, dieses erste Buch der Weisheit im Kanon der Heiligen Schrift. Und man ist gut beraten, sich seinem Text von Zeit zu Zeit nach Möglichkeit auch akustisch auszusetzen, was ich ganz besonders schätze, wenn ich sehr niedergeschlagen bin. Dann nimmt mein Herz dieses gute Wort aus Gottes Mund gern, ob Kapitel 38 zum Beispiel, über die Ohren auf, und ich bin jedes Mal hoch erfreut und erquickt und wiederhergestellt. Aber wie sehr unterscheidet sich, was wir dort hören oder lesen, von dem, was uns von den säkularen Medien vorgekaut wird, durch die gefilterten Machwerke öffentlicher Informationsmaschinen als Werkzeuge gezielter Ablenkung vom Wesentlichen? Und was fährt man damit seit Jahren für eine fatale Ernte ein, auf dem Woche für Woche immer intensiver gedüngten Acker steigender Verdummung? Und damit hält sich diese Generation glatt für aufgeklärt und gut informiert und verspürt mitnichten ihren großen Verlust an Herzens- und Geistesbildung. Kaum jemand denkt noch nach über das enorme Wissen in alter Zeit. Hiob war zum Beispiel schon vor tausenden Jahren geläufig, dass die Erde von ihrem Schöpfer über dem Nichts aufgehängt ist und wie sehr der Himmel Herrschaft über sie ausübt. Hiob wusste, wie der Wasserkreislauf funktioniert. Und er konnte auch den Weg des Windes erklären. Aber fragen wir sie doch, die emsigen Freitagshüpfer heute, was an Lernfreude und Wissen in ihnen noch steckt, welche physikalischen Kenntnisse und logischen Zusammenhänge und gesicherten Erfahrungen sich hervorlocken könnten hinter ihren Smartphones. Welche von vor allem jüngeren Zeitgenossen hierzulande würde wohl interessieren, dass man im Jahr 1722 im Jänner nicht mehr heizen musste aufgrund des warmen Klimas. In den Jahren 1617 und 1659 haben Lerchen und Drosseln schon vor dem Februar ihr Lied gesungen, in Feld und Flur, wie sie zuvor im Jahr 1572 schon im Februar gebrütet haben. Da haben die Bäume schon so früh ausgeschlagen. Jene Bäume, die im Jahr 1420 im März sogar schon verblüht waren. Ja, man pflückte rote, reife Kirschen damals Anfang April. Zu Weihnachten 1538 blühten hierzulande alle Blumen und um den 1. Jänner 1807 hat man sogar reife heimische Erdbeeren genossen. In Summe berichten die alten Chroniken von 28 solch extremen warmen Wintern in den Jahren von 1200 bis 1900. Interessiert sich jemand dafür? Dürft ihr das überhaupt noch? Gilt das nicht als geschäftsschädigend? Politik und Wirtschaft leben ja recht gut von der sich steigernden Verdummung und dem Desinteresse an politisch korrekt informierten Bevölkerung. Und der allgemeine Rückgang des Lesevermögens im Volk fördert diesen Umstand immens. Längst erschlägt das flimmernde Bild, das weitaus Gedächtnis fördernde Wort, und jedes Smartphone lenkt erfolgreich ab vom Nachsinnen über Wahrheit und Realität. Und Zusammenhänge aufgrund historischer Entwicklungen sowie rationale Überlegungen werden mit einer Fingerbewegung weggewischt. Es bleibt hier kein Raum mehr zum Denken. Und so herrscht eine oberflächliche Gegenwartsempfindung nun samt unterschwelliger Angst vor. Hüpfen und Schreien auf den Straßen wurde unserer Jugend zum alternativlosen Ventil, und die Pädagogen dieses Staates haben dem ja nichts mehr entgegenzusetzen. Im Gegenteil, sie fördern diesen Unsinn auch noch mit Rückendeckung der Medien. Halten wir uns damit nicht mehr länger auf. Bedenken wir aber, dass auch jeder Gläubige, der sich diesem Trend anschließt und seine Desinformation weiterhin an den löchrigen Zisternen weltlicher Systeme treibt, dass der verantwortlich ist für seinen Verlust an Wahrheit und Lebensqualität und auch für die Zeit, die er dafür vergeudet hat. Und auch ich bin ja jahrelang vielen davon verhaftet gewesen. Als Mitarbeiter in der Medienbranche habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass jedes Gotteskind, das sich am Wort des Herrn orientiert und ständig im Gebet mit ihm verbunden bleibt, besser und nachhaltiger informiert ist als jeder Mensch, der den weltlichen Medien seine hauptsächliche Aufmerksamkeit schenkt. Denn auch hier gilt ja das Wort unseres Herrn uneingeschränkt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und deshalb, wozu weiter am gleichen Joch mit der Welt hängen, wodurch sichtlich Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen verhängt wird, die das Böse vorziehen. Schaut nur in die Gesichter der Mitmenschen, ob ihr heute noch einem Fröhlichen begegnet. Denn wo die Gottesfurcht geschwunden ist, da kehrt jede andere Furcht ein in die Herzen. Da steht im Hebräerbrief: So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass nicht sich bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Kehren wir deshalb jetzt der Betrachtung der menschlichen und diabolischen Beschäftigungspraxis den Rücken und wenden wir uns der Wahrheit zu, der lebensspendenden Qualität des Wortes des ewigen Gottes, der da ist und der da war und der kommt. Gehen wir damit also einmal weit zurück in das älteste Buch im biblischen Kanon. Vernehmen wir jetzt 28 Verse aus einer Rede Hiobs, in der er über verbriefte Tatsachen und Erkenntnisse referiert zu seiner Zeit, die in den ersten Jahrhunderten nach der Sintflut anzusiedeln ist, also mehr als 4000 Jahre vor unseren Tagen. Und hören und staunen wir über vieles, das Gott dem Hiob an Information und Wissen zugeteilt hat. Diesen Mann, von dem Gott zum Satan gesagt hat: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und haben wir das jetzt auch recht gespeichert, was Gott gesagt hat zum Teufel über diesen untadeligen und rechtschaffenen Mann, nämlich, dass er Gott fürchtet und das Böse meidet? Ist sie nicht ein zu gering geachtetes Gut geworden heute, die Gottesfurcht, die zu allen Dingen nützlich ist, dieses wesentliche Merkmal eines rechtschaffenen Gläubigen? Hiob selber war nachgewiesenermaßen ein erfahrener Viehzüchter mit riesigen Herden. Er war vertraut mit den Methoden, Hilfsmitteln und Produkten der Landwirtschaft. Wir hören von ihm Begriffe wie die Tenne, den Dreschschlitten, die Scheune, vom Säen in die Ackerfurchen, vom Pflügen, vom Ecken, vom Garbenbinden. Hiob kannte die Ölpresse, die Weinkelter und er wusste, wie man Bewässerungskanäle anlegt. Er wusste Bescheid über das Kleinvieh, über Kamele, über Rinder, Esel, über Hütehunde und er unterschied Weizen und Gerste. Er sprach vom Wein. Natürlich kannte er die Milch und den Käse, das Brot und auch den Honig und das Olivenöl und vieles andere mehr. Dazu beschreibt Hiob die Sozialstruktur der damaligen Welt als eine arbeitsteilige mit verschiedenen Berufen und er spricht von Menschen, die die Vorteile und die Infrastruktur der frühen Städte geschätzt haben. Hiob war weder das Gold als Metall und auch als Währung fremd, noch das Bezahlen mit Silbergeld. Dazu hat er Kenntnis von eisernen Geräten, von Waffen und Gebrauchsgegenständen. Uns aber wird in Schulbüchern erst ab 1500 vor Christus eine Eisenzeit im Nahen Osten gelehrt. Da kann etwas nicht stimmen. Also halten wir uns da besser an Gottes Wort. Und auch wer nach Luxusgütern fragt, wird in Hiobs Wortschatz fündig. Man verarbeitete ja seinerzeit schon Edelsteine wie Saphir und Topas, auch Korallen und Perlen sowie Kristalle. Und Hiob waren auch Salbenkessel und Schminkhorn, Spiegel und Siegeldon nicht fremd. Der Biologe und Buchautor Alexander vom Stein erwähnt in seinem sehr lesenswerten Buch Hiobs Botschaft dazu etliche Musikinstrumente, wie auch den Fischfang mit Netzen, Angeln und Harpunen, von dem Hiob genauso Kenntnis hatte wie von der Glasherstellung und von der Erzeugung von Stoffen, unter anderem mit dem Weberschiffchen. Hiob waren die Schriftzeichen geläufig und er kannte eiserne Schreibwerkzeuge dazu. Er besaß zudem auf vielen Gebieten eine bemerkenswerte Kenntnis, wie zum Beispiel vom Bergbau, von der Gewinnung und Verwendung der unterirdischen Schätze. Ja, Hiob wusste vom glühend heißen Kern des Erdballs genauso Bescheid wie von der Technik unter Tag mit Grubenlampen und den verschiedenen Abbaumethoden, vom Umleiten des gefährlichen Sickerwassers, von der Gold- und Kupferschmelze, und extra betonte noch, dass ins tiefe Innere der Erde kein Tier dem Menschen folgt. Hören wir jetzt selber im Originalton der Bibel, was Hiob zu diesem Thema zu sagen hat. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus. Selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Einen Schacht bricht man auf, von da aus, wo man wohnt, wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie dort, weit weg von den Menschen. Aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Ein Pfad ist's, den kein Raubvogel kennt, den auch das Auge des Habichts nicht erspäht, den auch das stolze Wild nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist, weil der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um von Grund auf, er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern, und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Und nach diesen ersten, so informativen Versen unterbrechen wir Hiob kurz in seiner Rede, um uns ein wenig zu besinnen. Woher kommt denn das alles? Woher dieses umfassende Wissen? Wer hat uns Menschen von Anfang an Wissen vermittelt? Ja, wer ist es denn, der heute in notvollen Situationen einem verzweifelten Gotteskind wie mir stets väterlich mit einer passenden Lösung aushilft? An wen kann ich mich immer wenden in meinem Unverstand, in meiner Orientierungsnot? Und wer hat denn dir deine kognitiven Fähigkeiten gegeben? Wer unterstützt und fördert unser Lernen, unsere Interessen schon von Jugend auf? Und wie sehr wusste ich das zu schätzen, als ich nach meinem erlernten Beruf plötzlich in die EDV-Abteilung versetzt wurde? Unser Durchbrecher geht auch hier wieder voran. Denken wir nur an die so hilfreiche Erkenntnis des Petrus: Herr, du weißt alle Dinge. Und bis heute, bis ins Alter, ist mir geholfen worden. Die Probleme haben sich freilich da und dort gewandelt, aber der Helfer, der ist derselbe geblieben. Ich kann es mir auch in Zukunft nicht leisten, faul zu sein vor meinem Herrn und Erlöser. Ich bin ja nach wie vor interessiert an allem, was er mir beibringen will, selbst wenn ich manches altersbedingt wieder vergesse. Aber meine Hilfe steht nach wie vor bei dem Herrn und hilfsbedürftig bleibe ich ja sehr wohl, mehr denn je. Unser Biologe, der liebe Bruder, hat uns auch mehr als einmal nachdrücklich gesagt, woher das gute und praktisch anwendbare Wissen der Menschheit stammt, in allen Bereichen. Und man kann speziell die Christen nicht oft genug darauf hinweisen, denn sie haben ja nicht nur ungehinderten Zugang zum Gnadenthron in rechter Gottesfurcht, sie sind auch permanent gefordert, den Werkmeister Gottes um Leitung und um Hilfe anzuflehen. Wenn wir nun die Kenntnisse und Errungenschaften, die in der Zeit Hiobs mannigfach und umfassend zur Verfügung standen, wenn wir die betrachten, dann stehen wir vor der Erkenntnis, dass auch damals schon eine hochentwickelte Kultur existiert haben muss. Schlüssig denkbar ist, wie Alexander vom Stein zum Beispiel folgert, dass aber durch die Sprachenverwirrung nach dem Turmbau zu Babel die allgemeine Kommunikation so erschwert worden war, dass die zerstreute Menschheit in die sogenannte Steinzeit zurückgeworfen wurde. Zur Chronologie in der Bibel: Die Sintflut wird im ersten Buch Mose beschrieben in den Kapiteln 6 bis 9. Der Name Uz, die Heimat Hiobs, taucht dann im 10. Kapitel auf und der Turmbau zu Babel und die darauf folgende Zerstreuung steht im 11. Kapitel. Was dann an archäologischen Funden der Steinzeit zugeordnet ist, zeugt eher von einer degenerierten als von einer sich höher entwickelnden Menschheit. Aber das steht der Evolutionstheorie krass im Weg. Wie kommt es aber, dass 50 Meter unter der Stadt Ur in Chaldäa, das ist die Heimatstadt Abrahams, bei Ausgrabungen Schultafeln gefunden wurden, die Kubikwurzelrechnungen in Keilschrift enthalten? Das bedeutet doch, nebst vielen anderen Funden, dass dort eine höhere Kultur untergegangen sein muss. Enormes Wissen und ausgefeilte technische Errungenschaften müssen verloren gegangen sein, müssen von wesentlich primitiveren Lebensformen abgelöst worden sein. Menschen, die wir als Urmenschen bezeichnen, lebten dann sehr wohl in Höhlen, obwohl es früher Städte gegeben hat. Und nun benutzten sie Steinwerkzeuge, obwohl zuvor das Verständnis für Metallbearbeitung gang und gäbe war. Ja, viele waren nun gezwungen, sich als Jäger und Sammler durchzuschlagen, obwohl es vor Zeiten schon Haustierzucht gab und große Agrarkulturen. Im Buch Hiob findet sich eine Mehrzahl von verschiedenen Kulturstufen sowie unterschiedliche Wohnformen der Menschen, die wohl auch in Erdlöchern und in Felshöhlen, andererseits aber in Zelten und in Häusern bestanden. Doch wie schon bemerkt, so wurden und werden wir in unseren Schulen über die Urgeschichte der Menschheit kaum gelehrt, denn eine Entwicklung vom Steinzeitmenschen bis zum Computerzeitalter, die ist der Evolutionstheorie weitaus dienlicher. Muss man doch Gott als den Schöpfer und als Richter ausschalten, um ihm nicht verantwortlich gegenüberzustehen, und so verbannt man ihn und sein Lehren und Tun aus Wissenschaft und Geschichte. Und bei dieser Zielverfehlung, genannt Sünde, mit der Gott absichtlich verfehlt wird, kommt der Mensch aber mit der Schuldfrage nicht zu Rande. Und so wird sie in allen Ideologien, sei es im Kapitalismus, im Sozialismus oder im Kommunismus, dem jeweiligen System zugeschrieben, nicht aber der jeweiligen einzelnen Person. Die Schuldfrage wird so in allen menschlichen, politischen und philosophischen Ideologien verschoben, und damit ist auch jede Tötung im Sinne des Systems automatisch legalisiert, sei es der indizierte Abort oder die Euthanasie oder die Liquidierung politisch und religiös Andersdenkender. Und so wird der Geschichtsunterricht, wie Napoleon einmal bemerkte, zu einem Paket an Lügen, auf das man sich eben geeinigt hat. Was aber bei den untergegangenen frühen Hochkulturen verloren gegangen ist, konnte in der Folge kaum wiedergewonnen werden. Und so wird uns seit den Schultagen eine finstere Steinzeit vermittelt und eine scheinbar daraus folgende Höherentwicklung des Menschen und seiner Gesellschaft. Aber die Kenntnisse und Fertigkeiten im Buch Hiob zeigen das gerade Gegenteil auf. Und das lässt auf eine Intelligenz schließen, die dem Menschen diese Fertigkeiten gelehrt haben muss. Mit anderen Worten, es muss von einer übergeordneten und detaillierten Unterweisung von oben her ausgegangen werden. Und das seit der Vertreibung aus dem Paradies, sprich von der Unterweisung des Allerhöchsten, wie Jesaja sie unter anderem beschreibt im Kapitel 28. Horcht auf und hört auf meine Stimme, gebt Acht und hört meine Rede. Pflügt der Ackersmann den ganzen Tag, um zu sehen? Zieht er Furchen und eckt er auf seinem Acker den ganzen Tag? Ist's nicht so, wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel, wirft Weizen in Reihen und Gerste auf das abgesteckte Feld und spellt an seinen Rand. Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott. Er unterwies ihn, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen strischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er trischt es nicht unaufhörlich aus, selbst wenn er sein Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen, denn sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Und dieses Unterrichten von oben hat sich übrigens in all den Jahrhunderten nicht geändert, ob die Welt es wahrhaben will oder nicht. Denken wir nur an Namen wie Blaise Pascal, Edison, Newton, Ampere und viele andere. Aber auch an unsere eigenen Erfahrungen in kleineren und größeren Schwierigkeiten, technischer oder sonstiger Natur. Wie viel Hilfe und Hinweise haben wir da erhalten, von der Grundschule an und auch davor schon? Sucht euch einmal gezielt die einschlägigen Verse mit dem Wort Mutterleib, wie zum Beispiel in Psalm 71, auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an, vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt, mein Rühmen gilt dir alle Zeit. Oder Psalm 71, Vers 17, o Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bisher hierher verkündige ich deine Wunder. Vielleicht eines noch zur Geschichte, eine einschlägige Bemerkung. Die herodianischen Blöcke des Tempels in Jerusalem, das waren die wuchtigsten Steine, die je in Israel verbaut wurden. Durchschnittlich 3 bis 4 Meter lang mit einem Gewicht von 8 bis 10 Tonnen. Viele aber waren noch größer und schwerer und wogen bis zu 400 Tonnen. Die sind bis heute zu sehen an der Süd- und Westmauer Jerusalems. Und so sind auch viele andere Bauten des Altertums für ihre unerreichte Präzision und das exakte Winkelmaß bekannt. Aber wie kamen sie denn aufeinander, diese Steine? Wie kamen die allglatten Wände und Gänge in antiken Bauten zustande? Und wie hiefte man die Kapitelle auf 30 Meter hohe Säulen? Da kommen wir zurück zum Alltag. Wer von uns würde nicht seinen Blick aufheben zu unserem Herrn und Werkmeister, wenn es wieder einmal gilt, ein schier unlösbares Problem zu bewältigen? Was geschieht aber da tagtäglich an ganz kleinen und großen Hilfestellungen und Ideen, auf die wir ohne Gebet zu ihm nie gekommen wären? Apropos der Werkmeister, lassen wir dazu nun wieder Hiob zu Wort kommen. Jetzt folgt nämlich ein klares Aber bei all seinem umfassenden Wissen und Können. Ein Aber, denn der wesentliche Punkt bei allem Leben und Weben wird ja keinesfalls erreicht durch unser Wissen oder Laufen. Das, was zum Dasein, zum Arbeiten, zum Wohnen und generell das Wesentlichste ist für Zeit und Ewigkeit, das wird ja nicht erworben durch Sorgen oder Grämen oder durch hohes Wissen, durch unermüdliche Arbeit oder steten Fleiß, geschweige denn durch unser mentales Bemühen. Und so fährt Hiob fort mit den Worten, aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht bei mir und das Meer, sie ist nicht in mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben, auch nicht um köstlichsten Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommen ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit, der geht über Perlen. Der Topas aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen, mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Das ist immer ein Bild auf die Dämonen. Der Abgrund ist der Abyssus und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Gott hat Einsicht in ihren Weg. Und er kennt ihre Fundstätte, denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zum Menschen, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Damit sind wir am Ziel dieses Themas. Die Gottesfurcht hängt zusammen mit der Weisheit. Noch ein Wort zum Abgrund, von dem Hiob hier spricht, dem Abyssus, dem Gefängnis dieser speziellen Unterabteilung des Totenreichs, in dem die Dämonen gefangen gehalten sind, die von dort aber zeitweise wieder herausgelassen werden, wie es zum Beispiel in der Offenbarung Jesu Christi steht. Deshalb hatten die Dämonen ihn ja bei dem besessenen Gerasena gebeten, dass er sie nicht in den Abgrund schicken möge, in den Abyssus. Sie ruinierten ja lieber die Schweineherde. Was das ist? Dämonische Weisheit ist das. Allemal zerstörerisch, in jeder Hinsicht, stets auf den eigenen Vorteil bedacht und völlig unfähig zum Guten. Ja, es gibt nicht nur eine Weisheit, sagt uns das Wort Gottes. Die Lehrbriefe des Paulus und der Jakobusbrief sprechen von verschiedenen Weisheiten. Erstrebenswert ist aber nur eine, die von oben, die Weisheit Gottes, die wir ausschließlich zu verkündigen haben, wie der erste Brief an die Korinther betont, denen aber, steht dort, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Um das jetzt betont festzuhalten, Christus ist Gottes Weisheit. Ihn zu verkündigen ist unser Auftrag und nichts sonst. In ihm ist alles, was mit Gottes Weisheit zusammenhängt, aber anderes zu verkündigen, über Christus hinauszugehen, wäre nicht Gottes Weisheit, sondern eine menschliche, irdische, dämonische. Unser Herr betont den Unterschied. Er sagt in Johannes 10,10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Überprüfen wir, wo wir diesen Unterschied bemerken. Bei uns, bei Verkündigern, auch teilweise. Überprüfen wir, was wir selber verkündigen, was wir von uns geben. Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht, sagt das Wort Gottes. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Auch die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir, die Weisheit. Und das Meer, auch das Völkermeer sagt, sie ist nicht bei mir, die Weisheit. Und Hiob sagt in seiner Rede, der Abgrund und der Tod sprechen wir. Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Ein Gerücht. Nichts als ein Gerücht. Gottes Weisheit ist dem allen verborgen. Die rechte Weisheit findet sich nicht bei den Menschen und nicht bei den Dämonen, wie Jakobus betont. Die Dämonen, die verbreiten eine ganz andere Weisheit, wie vorhin beschrieben, und auch die Menschen. Hören wir genau hin, wie Jakobus den Unterschied hervorhebt. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und damit ist Gottes Weisheit ein extrem erstrebenswertes Gut, nicht aber erwerbbar, um keinen Preis, auch nicht erreichbar durch Tugend und Fleiß, auch nicht vererbbar. Wissen, das kann gelehrt werden, Wissen kann auch weitergegeben werden, Gottes Weisheit aber nicht. Tasten wir uns weiter heran, im geistlichen Sinn, an dieses herrliche Gut, das Hiob über alles Können und Wissen und über jeden anderen Besitz stellt. Es gibt mancherlei Beschreibungen, viele Indizien und Erkenntnisse über die Weisheit. Zum Beispiel im Psalm 37, der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Der Gerechte kann nur der Christus sein. Und die Söhne Korah sprechen dazu eine ganz große Bitte an Gott aus. Mein Mund, sagen sie im Psalm 49, soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Alles andere Reden und Denken führt uns und unsere Mitmenschen in die Irre, wie unser Herr sagt in Lukas 6. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Verkündigen wir Christus, dann verkündigen wir Gottes Weisheit. Verkündigen wir etwas anderes, dann sind wir Spießgesellen des Verderbers. David ringt in seinem Bußpsalm förmlich darum, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Der erste Indikator für die Weisheit ist definitiv die Furcht Gottes. Das geht so weit, das ist so wesentlich, das über den Sohn Gottes selbst ausgesagt ist in Jesaja 11. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf Christus ruht die Gottesfurcht. Und so bleibt Hiob auch nicht der einzige im Wort Gottes, der die Gottesfurcht in der Verbindung nimmt mit der Weisheit Gottes. Das steht im Psalm 111. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und das bedeutet, beides gehört von Anfang an unabdingbar zusammen. Die Weisheit, die Gott gibt, und die Furcht Gottes. Gleich noch ein dritter Zeuge dazu, Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Woher also die Weisheit nehmen, die mit Gottesfurcht gepaart ist? Und auch das ist eindeutig geklärt. Es steht in Sprüche 2,6. Der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Unser Herr Jesus, der laut 1. Korinther 1,30 uns von Gott geworden ist zur Weisheit. Das heißt, er ist die Weisheit in Person, so wie auch die Wahrheit, das Licht und so weiter. Das vereinfacht die Sache für uns ja sehr, weil wir nicht einem unerreichbaren Begriff gegenüberstehen mit der Weisheit, sondern es ist wie bei allem anderen im neuen Christenleben, alles ist in ihm. Er ist die Weisheit. Der Sohn ist uns gegeben und in ihm alles, nicht in uns. Auch die Weisheit Gottes, und die manifestiert sich in wahrer Gottesfurcht in unseren Herzen. Und die wiederum ermöglicht uns, in Christus, den allein wahren Gott, sein Wesen und sein Willen für uns Menschen zu erkennen, was dem natürlichen menschlichen Verstand verborgen ist. Das ist möglich durch Jesus Christus, wie mannigfach bewiesen ist, zum Beispiel Johannes 1,18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Kapitel 14, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Der Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. So genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Und Kolosser 2,3 noch, Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Da sind nirgendwo anders Weisheitsschätze verborgen. Wer aber hat denn die wahre Gottesfurcht? Doch nicht die Gottlosen. Die fürchten vieles. Und das zu Recht. Nicht aber Gott. Wir kennen das doch von früher her. Nicht wahr? Was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Den Wunsch der Gerechten aber wird er erfüllen, steht in Sprüche 10. Auch die Dämonen fürchten sich vor Gott und sie zittern. Diese Furcht ist die Furcht vor Strafe und Verdammnis. Aber die ist den Kindern Gottes genommen, die Furcht vor dem Gericht, durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Was wir und was wir in Christus haben, ist die geistlich gesunde Gottesfurcht, die stets dem Vater in Christus gefallen will und dazu auch in der Lage ist, weil sie uns ständig zu Christus hinzieht und ständig bei Christus hält. Wie in 1. Korinther 1,30 steht, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und sollten wir hier je einen Mangel vermuten, der kann mit aufrichtiger Bitte behoben werden, denn Gott lädt definitiv freundlich dazu ein, im Jakobusbrief, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und wem so gegeben wird, und das ist dem aufrichtigen und bedürftigen Gotteskind ganz sicher verbürgt, der hat in Christus die Weisheit und die rechte Gottesfurcht. Bleiben wir in ihm, in Christus, und behüten wir so dieses überaus kostbare Gut, das Gott seinen Kindern gern gibt, das kein natürliches Auge sehen und kein Ohr hören kann, das keinem Menschen ohne Christus ins Herz kommen wird, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und Christus als die Weisheit spricht: Und nun, ihr Söhne, hört auf mich. Wohl denen, die meine Wege bewahren. Hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Amen. Amen.